Einigkeit über den Vorteil und den Nachteil von staatlich verordneten Mindestlöhnen. Das soll jetzt heute das Thema sein. Über die Vor- und Nachteile der Mindestlöhne nicht beteiligen, sondern ich will an der Debatte etwas zeigen über die Wirtschaftsweise und die Gesellschaft. Sowohl was die Gesichtspunkte der Debatte betrifft, davon später, wie auch erstmal und vorher, was die Grundlage dieser Debatte betrifft. Es ist nämlich selber schon ein unglaubliches Bekenntnis über den Laden, wenn über die Notwendigkeit den Umstand, dass es wünschenswert wäre, wenn es Mindestlöhne gäbe, wenn sowas diskutiert wird. Denn es ist ja die Unterstellung der ganzen Debatte, ist ja, es gibt, und zwar Millionen von Leuten, die arbeiten und können nicht davon leben. Immerhin ein Hammer. Jeder arbeitet nur, um davon leben zu können. Wer auf Arbeit geht, wer einen Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber schließt, tut das und tut sich die Notwendigkeiten der Arbeit an, weil er davon leben will. Die Lohnabhängigen, das ist auch anerkannt, haben keine andere Einkommensquelle. Diese ganze Bevölkerungsgruppe ist darauf angewiesen, dass sie von ihrem Arbeitseinkommen lebt. Und dann kommt raus, Millionen kriegen so wenig bezahlt, dass das nicht geht. Darin steckt schon ein Bekenntnis, nämlich das Bekenntnis, dass die Leute leben können, ist nicht der Zweck, nicht der Grund und deswegen auch nicht das Kriterium der Höhe ihrer Bezahlung. Und das Schönste ist, das ist kein Geheimnis, das sagen die auch offen hin. Zum Beispiel kürzlich, also im November, in einer Fernsehsendung Kontraste, sagt der Vertreter des Hauptverbands des deutschen Einzelhandels, da geht es darum, dass Löhne gezahlt werden für so Jobs, die ungefähr 25 Stunden in der Woche beanspruchen, wo die Leute aber auf Abruf bereit sein müssen, also die meistens Frauen, die diese Jobs machen, müssen auf Abruf bereit sein und klagen deswegen darüber, dass sie keinen Zweitjob annehmen können. Und von dem ersten können sie nicht leben. Und für einen Zweitjob haben sie die verfügbare, berechenbare, freie Zeit nicht. Dann sagt ihnen der Vertreter dieses Einzelhandelsverbands, der sagt ihnen, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, alle anderen Beschäftigungsformen unterhalb der Vollzeitbeschäftigung sind vom Ansatz her nicht dazu gedacht, davon den Lebensunterhalt zu bestreiten. Der sagt gleich, das ist doch klar, dass man bei uns keinen Lebensunterhalt verdienen kann. Da kommt er noch mehr und sagt, Jobs bei uns, die muss man sich leisten können. Wer meint, der muss von der Arbeit leben, der soll sich lieber was anderes suchen. Wenn man sich keinen zweiten Job suchen kann, dann muss man sehen, dass man den ersten Job dann möglicherweise nicht annimmt, sondern einen anderen sucht auf dem Arbeitsmarkt. Was erwarten Sie eigentlich von den Firmen? Wir sind nicht die Diakonie. Der sagt einfach, wer bei uns arbeitet, darf sich schon gar nicht erwarten, dass er davon leben kann. Dafür ist es nicht gedacht. Bei uns geht es um was anderes. Denkst du, na gut, es ist ja so ein Kapitalist, der ist böse. Der sagt mal was extra Freches. Jetzt sagt es aber die Wissenschaft genauso. Die Wirtschaftswissenschaft, da gibt es, wer hat noch nicht in der Zeitung vom IFO-Institut gehört? Ja, das IFO-Institut, das ist immer das, was die Konjunkturumfragen macht. Und der Chef des IFO-Instituts, der heißt Hans-Werner Sinn. Und der sagt, jeder muss von seiner Hände Arbeit leben können, Fragezeichen dahinter, und sagt dann als Auskunft drüber, das ist der dümmste Spruch des Jahres. Wer so denkt, verwechselt Wunsch und Wirklichkeit. Von seiner Hände Arbeit leben, ist ja wohl absurd, oder? Darum kann es doch nicht gehen. angestachelt von Politikern, die hemmungslos die Klaviatur der Neidgefühle spielen und selbst die einfachsten ökonomischen Zusammenhänge leugnen, will das Volk nun nichts anderes mehr als den Mindestlohn. Das ist alles ein volksverdummendes Gerede, das volkswirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten ausblendet. Ich finde diese Leute immer klasse. Der bekennt sich einfach dazu, dass die volkswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unserer Wirtschaft den Anspruch, dass der Mensch von der Arbeit leben muss, können muss, dass unsere Wirtschaft das nicht verträgt, dass man das von der Wirtschaft einfach nicht verlangen kann, wenn man weiß, worum es bei ihr geht. Das heißt, wer anderes denkt, ist volkswirtschaftlich hinterm Mond. Der hat keine Ahnung, worum es bei uns geht. Und das führt nicht dazu, und er hat nicht die geringste Sorge, dass das praktisch wie die Agitation der Kommunisten wirken könnte. Dass die Leute hören, was die Wirtschaftswissenschaftler selber sagen, wer in unserer Gesellschaft arbeitet, braucht doch nicht erwarten, dass er davon leben kann. Der hat nicht die Sorge, dass er damit die Leute alle aufwiegelt und zur Revolution aufruft. Der ist so frech und sicher zu sagen, da sollen die Leute mal kapieren, dass es in unserer Wirtschaft um was anderes geht, als davon, dass man von der Arbeit leben kann. Also, und jetzt komme ich und sage, man muss ihm Recht geben, dem Mann. Mit seiner ungeheuerlichen Aussage über die Wirtschaftsweise, für die Arbeit braucht man die Leute schon, aber dass sie davon leben können, brauchen sie doch nicht glauben. Dieses ungeheuerliche Urteil, mit dem der sich auf ökonomische Gesetzmäßigkeiten beruft, da muss man sagen, wo er Recht hat, hat er Recht. Also steigen wir jetzt mal ein in die Überlegung und sagen, was sind denn eigentlich die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Lohnbezahlens? Was sind die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Lohnes? Fangen wir an. Wofür wird er denn bezahlt? Ja. Die Arbeitskraft ist eine Ware und die kauft sich der Unternehmer. Warum? Weil er sie anwenden will und damit eine Ware oder eine Dienstleistung herzustellen und die mit Gewinn zu verkaufen. Lohn zahlt er, weil er damit Gewinn machen will. Mit anderen Worten, der Lohn ist der Preis, den er für einen Gewinn zahlt, den er einkassiert. Ja, man denkt sich, der Lohn ist der Preis für die Arbeit. Ja, stimmt schon. Aber was ist der Nutzen der Arbeit, der Nutzen, um den es bei der Arbeit geht? Der kapitalistische Nutzen der Arbeit ist der Gewinn und sonst nichts. Die Arbeit mag ansonsten nützlich sein, wie sie will. Wenn sie keinen Gewinn erzielt, ist sie kapitalistisch sinnlos, unnütz. Arbeit mag dringend nötig sein, Kindergärtnerinnen oder in der Pflege der Alten oder weiß Gott wo. Wenn sie nicht für einen Gewinn taugt, dann ist sie nichts wert. Also auch nicht wert, dass ein Unternehmer dafür einen Lohn bezahlt. Die Nützlichkeit der Arbeit besteht nicht, wie man denken könnte, in dem Produkt, das sie herstellt. Sodass der eine Kinder unterrichtet und das Ergebnis ist, dass die Kinder unterrichtet sind. Der andere bäckt Brot und das Ergebnis ist, dass es Brot gibt. Der Nutzen der Arbeit ist der Gewinn des Unternehmens. Und nur dafür lohnt sich, dass Arbeit verrichtet wird. Ohne Gewinn kein Kauf der Arbeit, also auch kein Lohn. Arbeit, die dafür nichts taugt, hat gesellschaftlich keinen Wert. Und da können wir wieder unsere Ökonomen zitieren, wie diesen Hans-Werner Sinn, der ist auch so ein Typ. Er sagt, unter Beweis sind die Arbeitslosen. Jeder Arbeitslose ist doch ein Beweis, dass die Arbeit zu teuer ist. Jeder Arbeitslose ist ein Beweis, dass zu dem Preis, wo man Arbeit kaufen kann, eine gewinnbringende Anwendung nicht geht. Also, sie müssten billiger sein, dann ginge eine gewinnbringende Anwendung. Und im Extrem hat er ja recht. Wenn sie alle gar nichts mehr nehmen würden für die Arbeit und ganz umsonst arbeiten würden, dann wird sich schon wer finden, der sie für sich arbeiten lässt. Also die ökonomische Gesetzmäßigkeit, von der dieser Ökonom redet, die alle ignorieren, die sagen, man müsste doch von Arbeit leben können. Die ökonomische Gesetzmäßigkeit hat erstmal den Gewinn als die absolute Bedingung dafür, dass die Arbeit überhaupt einen Preis erzielt. Dass also überhaupt ein Lohn bezahlt wird. Damit ist klar, ein Gewinn muss rauskommen. Und dass Gewinn rauskommt, ist in jedem Fall schon mal die Obergrenze des Lohns. So hoch, dass er den Gewinn auffrisst, so hoch, dass kein Gewinn fürs Kapital mehr rauskommt, darf kein Lohn sein. Lohn, der höher wäre, wird nicht bezahlt. Den gibt es also nicht. Arbeit, die mehr kostet, als dass ein Unternehmer damit einen Gewinn machen kann, ist ökonomisch nicht existent. Die gibt es nicht, die erzielt überhaupt keinen Preis. So weit, so gut. Aber wo liegt die Untergrenze des Lohns? Die Obergrenze liegt darin, der Gewinn muss rauskommen. Die Untergrenze des Lohns, wo liegt die? Naja, zuerst mal, so leicht liegt die nicht fest, denn wie bei jeder Ware, vielleicht ist das mal der Punkt, wo man sagen kann, es gibt immer die humanistischen Redensarten, im Kapitalismus ist der Mensch Ware und es ist schlecht. Und es stimmt ja auch, dass es schlecht ist. Bloß so humanistisch, so nach dem Muster, dabei ist er doch ein Subjekt und dabei muss man ihn doch hochschätzen und so weiter. So quasi billig humanistisch will ich es nicht haben. Ich möchte mal sagen, an dem, was ich jetzt für Gesetzmäßigkeiten sage, da kann man sehen, was es heißt, Ware zu sein. Also wie bei jeder Ware steht der Käufer auf dem Standpunkt, er zahlt möglichst wenig. Es soll möglichst wenig kosten ihm, dann ist der Nutzen für ihn am größten. Also wo liegt die Untergrenze des Lohns? Erstmal gibt es gar keine. Zweitens, Lohn wird bezahlt so wenig wie möglich und so viel wie nötig, um die Leute an die Arbeit zu bringen, die man an die Arbeit bringen will. So billig, wie sie sich also hergeben, so billig ist der Lohn. Das regelt sich nach Angebot und Nachfrage in erster Instanz. Ja, wenn die Arbeitskräfte knapp sind, wenn bestimmte Arbeitskräfte mit bestimmten Qualifikationen knapp sind, dann muss der beschäftigende Unternehmer Geld drauflegen, damit er sie kriegt, die Leute. Dann muss mehr bezahlt werden. Wenn sie aber reichlich sind, wenn die Millionen Arbeitslosen sich vor den Werkstoren sammeln und alle 100 Bewerbungen geschrieben haben, dann ist die Arbeit saubillig, weil ja so viel sich anbieten und unbedingt Arbeit wollen. Denn da steckt nämlich noch ein weiterer Hammer drin von Arbeit ist Ware. Während nämlich der Unternehmer Arbeit bloß kauft, wenn es sich für ihn lohnt, wenn also der Preis, den er zahlt, das Mittel ist, einen Gewinn zu erwirtschaften über die Kosten hinaus, die er ausgibt. Wenn der Preis, der Lohn nämlich, der Preis für die Arbeit, den der Unternehmer bezahlt, wenn der das Mittel ist, einen Gewinn anzueignen, nur unter der Bedingung kauft der Unternehmer. Der Lohnabhängige aber verkauft seine Arbeitskraft. Auch dann, wenn es sich für ihn nicht mehr lohnt. Er will zwar leben von der Arbeit, aber er verkauft seine Arbeit auch, wenn er von ihr nicht leben kann. Weil er nämlich als mittelloser Typ darauf angewiesen ist, irgendwie an ein paar Kröten ranzukommen. Deswegen kann er seinen, sogar seinen Minimalnutzen aus der Arbeit. Dass er überhaupt davon leben kann. Sogar seinen Minimalnutzen kann er nicht zur Bedingung des Verkaufs machen. Die Arbeitskräfte verkaufen sich bedingungslos. Der Unternehmer kauft bloß, wenn sein Nutzen, der Gewinn nämlich, sein Überschuss, wenn der gewährleistet ist. Der Arbeiter verkauft sich unbedingt. Das ist natürlich schon ein Ding, da merkt man, es findet in dem Sinn ein Messen, ein Kräftemessen von Angebot und Nachfrage, wie sonst auf dem Markt zwischen selbstständigen Geschäftsleuten, überhaupt nicht wirklich statt. Der Arbeiter ist kein selbstständiger Geschäftsmann. Oder anders, die Selbstständigkeit, mit der er auftritt, dass er sich auch verkauft und auch in einen Arbeitsvertrag nicht einwilligen muss, sondern es nur tut, wenn er will. Die Freiheit des Arbeiters ist der Schein. Tatsächlich ist er auf Gedeih und Verderb dem Unternehmen ausgeliefert. Er muss sich verkaufen. Er kann nicht sagen, die Preise sind gerade schlecht, verkaufen wir mal nicht. Ja, das kann jeder Autoproduzent machen, dann produziert er auf Halde und wartet mal ein Vierteljahr, ob die Preise sich nicht erholen. Die Menschen, die Lohn zum Leben brauchen, können nicht sagen, die Preise sind gerade schlecht, da produzieren wir mal auf Halde. Sondern die müssen sich wieder verkaufen, insofern die sind überhaupt kein selbstständiges Handelssubjekt in dem Handel, auf den sie sich einlassen. Ihr Selbstständigkeit ist der Schein, ist die äußere Erscheinungsform, in der eine totale Abhängigkeit abgewickelt wird. Und dann ist noch ein Argument wichtig. In dem Zusammenhang von die Lohnuntergrenze regelt sich nach Angebot und Nachfrage. Das habe ich ja schon gesagt, das Angebot an Arbeitskräften ist unbedingt. Die Nachfrage nach Arbeit von Unternehmerseite ist sehr bedingt. Aber noch nicht einmal das Angebot ist eine Sache, die einfach den Unternehmern gegenübersteht. Wie viel Arbeitskräfte sich bei ihnen anbieten, ist nämlich ihre eigene Tat. Das Unternehmen, jedes Unternehmen ist dauernd darum bemüht, die Lohnkosten bei sich zu senken. Wie tut man das? Das tut man, indem man modernere Technik anwendet, Maschinerie kauft, die Arbeit einspart. Dann unter der Bedingung, dass der Preis für die Maschinerie geringer ist als die Lohnkosten, die ersetzt werden. Senkt man die Gestehungskosten in der Firma, reduziert die Lohnkosten, natürlich erhöht man die Maschinenkosten dadurch, aber man macht das Ganze bloß, wenn man die Maschinenkosten nicht so stark erhöht, wie man die Lohnkosten senkt. Auf die Weise wird nicht nur in der einen und in der anderen und in der dritten Fabrik der Kostenpunkt Lohn kleiner. Auf dieselbe Weise werden auch die Arbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt immer mehr. Denn die Senkung der Nachfrage nach Arbeit, das Ersparen von Arbeit, hat ja nach der anderen Seite hin bloß die Bedeutung, man schmeißt ein paar von den Leuten raus, die man hat. Und füttert auf die Weise das Arbeitslosenheer. Und das Arbeitslosenheer, das auf die Weise entsteht, drückt dann wieder auf das Angebot oder vergrößert wieder das Angebot derer, die sich auf Gedeih und Verderb bei den Personalbüros der Firmen melden und Jobs haben wollen. Das Kapital produziert sich in seinem eigenen Fortschritt den Überfluss an Arbeitskräften selbst, den es dann als Überangebot ausnutzen kann. Also was die Untergrenze des Lohns betrifft, muss man erstmal sagen, das regelt sich über Angebot und Nachfrage, aber das ist ein ungewöhnlicher Fall von Angebot und Nachfrage, weil da bestimmt die Kapitalseite, beide Seiten, da ist Angebot und Nachfrage nicht zwei verschiedene Größen, die aufeinandertreffen, sondern Angebot und Nachfrage sind zwei Größen, wo das Kapital sowohl die Nachfrage, die es ausübt, bestimmt durch seine Gewinnkalkulation, wie das Angebot bestimmt durch die Produktion von Überbevölkerung, durch das ewige Rationalisieren in den Büros und Fabriken. Eine total einseitige Preisbestimmung findet da statt. Die Unternehmerschaft bestimmt Angebot wie Nachfrage, also ist sie das einzige Subjekt, den Preis zu bestimmen. Deswegen gehört es gerade zum Fortschritt des Kapitals, dass ein Lohnverfall das Wachsen der Akkumulation, das Wachsen des Wachstumsprozesses begleitet. Dieser Lohnverfall, das wäre jetzt der nächste Punkt, der Lohnverfall hat nicht bloß den Effekt, dass alle existenten Industrien und Dienstleistungsgewerbe Arbeit billiger kriegen und damit rentabler werden, sondern es hat den Effekt, dass im Maß des Lohnverfalls ganz neue Gewinngelegenheiten entstehen. Es entstehen ganz neue Branchen, die es wirklich vorher nicht gegeben hat, nur deswegen, weil man heute den Menschen nur noch Schandlöhne zahlen muss. Auf Basis der Billiglöhne rechnet sich manches, ist manches gewinnbringend, an was früher niemand gedacht hätte. Denk mal das schöne Beispiel. Bis vor wenigen Jahren hat ein Postbote die Post gebracht. Inzwischen tun es 3 oder 4. Die Briefe sind überhaupt nicht mehr da. Eher weniger mit dem ganzen E-Mail-Wesen. Wer hat das Bedürfnis entwickelt, dass es hier 2, 3, 4 Postboten braucht? Der Postbote nicht, der Kunde nicht. Es ist auch kein Dienst, der erbracht wird, der vorher nicht erbracht worden wäre, sodass man sagt, okay, ich habe ein neues Gewerbe. Nee, uraltes Ding, das alles schon gibt, das alles auf seine Weise funktioniert hat. So, jetzt machen diese Arbeit 3 Leute. Wer hat die Idee aufgebracht, dass es das braucht? Und wofür ist es nützlich? Nicht für einen Nutzen, den es nicht gegeben hätte. Nützlich ist es einzig und allein dadurch und dafür, dass in dem Fall zum Beispiel die Verlagsgruppe Bild-Zeitung, aber auch die Verlagsgruppe der Nürnberger Nachrichten, entdeckt haben, dass sie mit ihren Zeitungsausträgern und ihrer Kenntnis der Hausnummern ja da sowieso schon gewisse Voraussetzungen haben. Und wenn man Menschen bloß noch 5 Euro oder weniger zahlen muss, dann, nur dann, kann man der Gelben Post Konkurrenz beim Briefporto machen und dann kann man Gewinne aus einem Gewerbe machen, das schon längst gibt, aber wo man halt einen Teil des Umsatzes auf sich zieht und nicht auf der Gelben Post lässt, die es bisher gemacht hat. Schöner Punkt mal, ich steige ein bisschen raus aus dem Ding, das ist ein Argument, das ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr auch schon mal erzählt habe in dem Kreis, aber es lohnt sich immer wieder, dieses Argument. Über den Kapitalismus gibt es die Aussage, er wäre zwar irgendwie ein bisschen hart, aber er ist halt so saueffizient, dass letzten Endes doch alle was davon haben. Das ist einmal ein Fall von Effizienz des Kapitalismus. Eine Arbeit, die früher einer gemacht hat, machen jetzt 3. Dann merkt er, sparsam ist der Kapitalismus schon. Aber nicht mit menschlicher Lebenszeit und menschlicher Arbeitskraft. Sparsam beim Lohnzahlen ist er. Effizient ist er schon, wenn es ums Gewinne machen geht. Aber Effizienz in jeder anderen Hinsicht, Effizienz, dass die ganze Gesellschaft ihre Arbeit zweckmäßig organisiert und nicht mehr Lebenszeit und Arbeitszeit in irgendeinem Sektor steckt, als auch nötig ist. Effizient in dem Sinn ist es überhaupt nicht. Und was übrigens für die Post gilt, ne, das gilt genauso für diese immer mehr werdenden Paketaustragdienste, Und wenn man sich noch ein wenig überlegt, da wird man noch viele Sektoren finden, wo genau dasselbe ist. Dass einfach jetzt drei Leute die Arbeit machen, die früher einer gemacht hat. In der Fabrik, wo sie an Lohn zahlen, sparen sie wie der Teufel an der Arbeit. Ersetzen, wo es irgend geht, Arbeit durch Maschinerie. Und wenn dann die Arbeit so billig ist, dass die Menschen für Butterbrot arbeiten, dann werden sie auf einmal großzügig mit dem Schaffen immer neuer Arbeitsgelegenheiten. Die es wirklich für nichts gebraucht hätte, außer dafür, dass man einen Teil des Gewinns, den die gelbe Post macht, jetzt auf diese roten Briefkästen zieht. Also es entstehen neue Gewerbe und der ganze gelobte Aufschwung, den es in den letzten Jahren gegeben hat, und die Rede ist, es wären 1,1 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. Vieles davon auf diese Weise. Arbeitsplätze, die entstanden sind, weil Löhne gezahlt werden, von denen kein Mensch leben kann. Jetzt gibt es zu dem ganzen Mindestlohndebatte, das bleibt alles noch in diesem ökonomischen Argument drin, es gibt da diese Zurückweisung der Forderung nach dem Mindestlohn mit dem Argument, das wäre ganz ungerecht. Mindestlohn würde gerade die schädigen, für die er gedacht wäre. Nämlich diese gering qualifizierten Arbeitskräfte. Die würden doch, wenn man einen Mindestlohn macht, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Denen würde man die Chance, ehrliches Geld zu verdienen, wegnehmen. Indem man ihnen einen Lohn verspricht, von dem sie leben können, ist das Ergebnis, dass sie überhaupt keinen Lohn kriegen und gar nicht leben können. Und warum ist es so? Sagen uns die Ökonomen wieder, weil diese gering qualifizierten Menschen kann man nicht höher bezahlen, weil deren Wertschöpfung ist so niedrig. Die haben zwar niedrige Wertschöpfung, die kann man nicht höher bezahlen. Und wer verlangt, dass man sie höher bezahlt, der verlangt bloß, dass man sie überhaupt nicht beschäftigt. Die Wertschöpfung ist so niedrig. Das ist jetzt der Punkt. Was soll man davon halten? Ist die Wertschöpfung von so einem Briefausträger oder von einer Fensterputzkolonie, die ist so furchtbar niedrig, dass man ihnen nicht mehr bezahlen kann als die, was weiß ich, 5 Euro in der Stunde. Was ist verkehrt an der Überlegung? Was ist verkehrt an der Ideologie, an der Rechtfertigungsideologie, man könnte denen nicht mehr bezahlen? Der erste Fehler ist, die tun ja so, als ob sie ihnen mehr zahlen wollen und dann ging es nicht. Die wollen ihnen doch so wenig zahlen, wie geht. Die wollen doch nicht mehr bezahlen. Insofern ist schon das ganze Ding, wir können nicht mehr bezahlen. Ja, nicht können, das tritt überhaupt bloß ein, wenn erst einmal ein Wollen da ist. Wer gar nicht höher zahlen will, der scheitert nicht daran, dass er nicht höher zahlen kann. Der erste. Einer. Dann das Ding, die Wertschöpfung von denen. Haben Sie die je gemessen? Wie misst man überhaupt die Wertschöpfung? Die Wertschöpfung von denen ist so nach dem Muster, der legt aber wenig Tomaten in die Kiste in einer Stunde. Der hat eine geringe Wertschöpfung. Ja, so geht es doch überhaupt nicht. Die ganze Reihenfolge ist doch umgekehrt. Es gibt überhaupt kein Maß der Wertschöpfung dieser Individuen, außer den kapitalistischen Gewinn, für den sie gut sind. Also umgekehrt ist die Reihenfolge. Da ist ein Unternehmer, sagen wir, der Bildzeitungsverlag, der jetzt dieses Postzeug aufmacht, und der sagt, wenn ich so billige Löhne zahlen muss bloß, wenn ich die Leute für 5 Euro in der Stunde kriege, dann kann ich Briefe austragen lassen und das bringt mir an Gewinn. Dann kann ich ein Briefporto verlangen, das ist so niedrig, dann kann ich der gelben Post Konkurrenz machen und mit diesen Preisen, mit diesen Gestehungskosten kann ich an Gewinn machen. Da traue ich mich, in die Konkurrenz einzusteigen. Und dann schließen sie von den für sie gewinnbringenden Kosten zurück auf die Wertschöpfung. Es ist nicht, die Wertschöpfung hat keine objektive Größe, die gibt es überhaupt nicht außerhalb der kapitalistischen Verwendung dieser Menschen für den Gewinn ihres Anwenders. Jetzt wenn der Anwender die Konkurrenzstrategie sich ausdenkt, ich mache ein furchtbar billiges Angebot, mit dem ich im Markt einbreche, und verlangt niedrige Preise für die Briefzustellung. Und
Wenn ich niedrige Preise verlangen kann, dann kann ich einen Gewinn damit machen. Dann schließt er zurück und sagt, weil ich mit niedrigen Portopreisen einen Gewinn machen kann, ist deren Wertschöpfung nicht größer als so und so groß. Also das ist alles, die Wertschöpfung ist überhaupt keine objektive Größe. Die ist halt, wenn Leute sich so billig hergeben und man dann mit ihnen ein Geschäft machen kann, dann kann der, der das Geschäft mit ihnen macht, rückwärts sagen, naja, höhere Preise sind mit denen nicht zu erzielen gewesen. Ja, das war ja sein Konkurrenzmittel, die niedrigen Preise. Kann ich wieder umdrehen und sagen, naja, die wirkliche Verwendung in dem Gewinngeschäft ist doch die einzige wahre Wertschöpfung. Insofern, wenn der Kapitalist dann sagt, mit diesen niedrigen Kosten mache ich meinen Gewinn, dann ist es die einzig relevante Wertschöpfung, die es überhaupt gibt. Insofern kann man auch sagen, er hat Recht. Aber Recht hat er doch bloß im Sinn von, er ist doch der Organisator, der dieses ganze Geschäft inszeniert. Und dann kann man jetzt sagen, er orientiert sich an einer Wertschöpfung, die so und so groß ist und die diese Menschen, von denen diese schlecht ausgebildeten Menschen einfach nicht mehr hergeben. Für was anders will der sie ja auch gar nicht, das ist das andere. Also die Untergrenze des Lohns, muss man einmal sagen, es gibt keine Untergrenze des Lohns. So wenig wie nötig, um die Leute zu der nützlichen, zu der gewinnbringenden Arbeit zu bringen, so wenig wie nötig wird bezahlt. Und wie wenig nötig ist, entscheiden Angebot und Nachfrage und Angebot und Nachfrage dann selber von den Unternehmern im Fortgang ihres eigenen Wirtschaftswachstums mitbestimmt. Jetzt ist es aber so, dass der Preis, der für Arbeit bezahlt wird, das Leben des Arbeiters definiert. Im Preis, der für Arbeit bezahlt wird, findet die gesellschaftliche Anerkennung, wie viel ist der Wert, statt. Das heißt dann auch, der Gewinn entscheidet darüber, wie viel, ob überhaupt das Leben der Menschen was wert ist und wie viel Leben auf ihrer Seite was wert ist. Also diese Formel von Marx, was ist denn der Wert einer Sache? Der gesellschaftlich notwendige Aufwand dafür. In dieser Gesellschaft entscheidet der Gewinn des Kapitals darüber, wie viel gesellschaftlich notwendiger Aufwand fürs Leben der Menschen angemessen ist. Passend. Nur was für ein Gewinn taugt, ist überhaupt wert, dass ein Mensch lebt. Und nur damit sein Leben für einen Gewinn taugt. Und die Höhe der Bezahlung, die er dann kriegt, richtet sich danach, dass sein Leben und Arbeiten für Gewinn taugen muss. Klar, das ist ein bisschen ein Spielen mit dem Gedanken, was ist denn der Wert der Arbeit? Und wenn Wert heißt, es ist die gesellschaftliche Anerkennung, wie viel ist denn da nötig? Dann muss man sagen, im Kapitalismus wird darüber, wie viel Leben auf der Seite der Arbeiterklasse nötig ist, über die Frage wird entschieden durch die Brauchbarkeit der Menschen für den Gewinn. Und weil das die ökonomische Gesetzmäßigkeit ist, von der dieser Wirtschaftswissenschaftler vorhin geredet hat, deswegen ist klar, dass man vom Lohn leben kann, ist kein Bestandteil der ökonomischen Kalkulation mit dem Lohn. Es gehört einfach nicht dazu. So, jetzt unser Zustand. Millionen können von der Arbeit, auch von Vollzeitarbeit, nicht leben. Ja, der Sirke Verdi sagt, es sind 1,5 Millionen Menschen, die weniger als 5 Euro in der Stunde verdienen. Dann erzählt er selber von Tariflöhnen, die er abgeschlossen hat für Friseusen von 3,82 Euro. Solches Zeug. Jetzt fordert Zirske, mach einen Übergang, ja? Zwei bei den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, jetzt bin ich bei den Gewerkschaften. Die Diskussion über den Mindestlohn ist ein Offenbarungseid, so die Werbung für die Veranstaltung heute, über die Marktwirtschaft. ihre ökonomischen Gesetze. Sie ist aber auch ein Offenbarungseid über die Arbeitergegenmacht in dieser Gesellschaft. Sie ist ein Offenbarungseid über die Gewerkschaften. Dass die deutschen Gewerkschaften jetzt, nach einigem Streit in den eigenen Reihen, dass sie sich dazu bekannt haben, dass es einen Mindestlohn braucht, ist ein Offenbarungseid ihrerseits. Sie geben zu, dass ihr ganze Gegenmacht an der wichtigsten Stelle, nämlich dass man überhaupt vom Lohn leben kann, nichts taugt. Sie sehen sich außerstande, für die allergrundsätzlichste Geschichte, für die sie gegründet worden sind, dass man vom Lohn leben kann, sie sehen sich außerstande, dies zu bewerkstelligen. Sie erreichen ihren Daseinszweck nicht. Jetzt muss man zunächst mal noch immer darüber reden, ob das sich am Fehler von Ihnen verdankt oder kein Fehler. Bloß einen Augenblick lang muss man die Frage verschieben. Man muss es als Faktum zur Kenntnis nehmen. Wenn Gewerkschaften sagen, es braucht einen Mindestlohn, den der Staat einrichten muss, dann erklären Sie sich für ohnmächtig. Dann erklären Sie, dass Sie scheitern an dieser Gründungsaufgabe von sich. Das Erste, was ich da ärgerlich finde an den deutschen Gewerkschaften, noch ehe ich über einen Fehler reden will, den sie gemacht haben, damit es so weit kommt, was ich ärgerlich finde, ist, dass sie aus dieser Ohnmachtserklärung nicht einen Schluss über die Lage ziehen, in der sie sind. Dass sie an der Ohnmachtserklärung nicht bemerken, in was für einem Laden sie hier sind, von was für einer Sorte Wirtschaft sie eigentlich das Leben ihrer Mitglieder gewinnen wollen. Sie merken, die Kapitalseite will so wenig zahlen, wie geht, und inzwischen geht sau wenig. Sie müssen doch merken, dass sie bloß der Kostenfaktor sind, dass sie bloß das ausgenutzte Mittel sind. Und sie ziehen nicht den Schluss, dann ist aber ganz andere Feindschaft gegen diese Ordnung angesagt, sondern sie ziehen den Schluss, dann sind wir in der Frage unzuständig, da muss der Staat ran, da muss die Politik ran. Vollkommen ohne den Ton einer Kritik, ohne den Ton, das ist eben, wie ich sage, das ist der Offenbarungseid über unsere hundertjährige Anstrengung. Ohne diesen Ton sagen sie, ja, wir machen mit allem weiter wie bisher, und was die Untergrenze des Lohns betrifft, da können wir nicht für sorgen, das muss der Staat machen. Dann rufen sie an die SPD und an die Linkspartei und so weiter. Die geben zu, dass sie das gar nicht regeln können und finden das nicht schlimm. Warum können sie es denn nicht regeln? Nimmt man ihre eigenen Auskünfte, dann sagen sie, naja, bei den Friseuren und im Fensterputzergewerbe und so weiter, da ist der Organisationsgrad so furchtbar niedrig. Diese Leute sind nicht organisiert und die Unternehmer halten die Gewerkschaften aus IKEA raus und aus McDonald's raus. Und ja, da können wir natürlich nichts machen. Was ist denn das für eine Auskunft? Die Leute sind nicht organisiert. Ja, dann müsste man sie halt organisieren. IKEA hält die Gewerkschaften raus. Ja, dann müsste man halt nein. Die sagen, die machen es uns schwer. Dann möchte man immer sagen, ja Leute, seid ihr nicht der Kampfverband? Seid ihr nicht Gegenmacht? Dass es euch nicht leicht macht, weil ist doch, wo sind wir denn? Was habt ihr denn gedacht, dass ihr eingeladen werdet? Anders. Wenn man schon sagt, der Organisationsgrad in den Sektoren ist so niedrig, man hört ja sofort raus. Eines ist denen vollkommen klar, längst ehe sie an irgendwas anderes denken, dass die gut organisierte IG Metall, von der, wie man hört, in Deutschland der ganze Aufschwung abhängt. Also, der deutsche Maschinenbauexport ist die große Stütze der weltwirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands. Dass die mächtige IG Metall dass die sagen würde, naja, da sorgen wir dafür, wir haben doch Erpressungsmacht. Dass die Millionen Arbeitslosen und die Unqualifizierten, die einander die Jobs eben beim Postzusteller und Fensterputzergewerbe wegnehmen, dass die nicht viel Druck entfalten können. Na gut, aber wir können es doch. Dass die sagen würden, wir sorgen dafür, dass gewisse Lohnuntergrenzen nicht unterschritten werden dürfen, fällt ihnen überhaupt nicht ein. Da denkt überhaupt keiner dran. Die Metaller sind die Metaller, die haben mit diesen Armutsfiguren nichts zu schaffen. Die Chemie ist die Chemie und die hat wieder mit Metall nichts zu schaffen. Wenn man die Gewerkschaften fragt, warum sie da nichts machen können, und wenn sie dann auf diesen schlechten Organisationsgrad verweisen, eigentlich verweisen sie doch darauf, diese Betroffenen von diesen furchtbar niedrigen Löhnen, diese Betroffenen tun selber nichts. Sie kämpfen nicht selber, sondern setzen darauf, dem Kapital mit ihrer Arbeitswilligkeit ein Angebot zu machen. Sie treten in Konkurrenz zu anderen, bieten sich an, vielleicht sogar billiger als ihr Nebenmann, und setzen auf ihre Arbeitsleistung als ihre Erwerbsquelle und auf ihre Konkurrenzposition, die sie einnehmen, vielleicht durch Billigangebot, vielleicht durch besonderen Fleiß, vielleicht dadurch, dass sie ihre Ausbildung nachholen oder was auch immer. Sie setzen auf ihre Konkurrenz. Das werfen die Gewerkschaften, meinetwegen Pzirske, das wirft der den Fensterputzern und so weiter vor. Der Hammer ist, sie selber setzen doch auf Konkurrenz. Sie selber, die anderen besseren Gewerkschaften, stehen doch selber auf dem Standpunkt. Ihr Qualifikation, ihr besserer Job, ihr bessere Branche sind eine gute Garantie für einen auskömmlichen Lohn. Sie selber setzen auf und praktizieren die Konkurrenz, über die sie sich beklagen, als Grund ihrer Ohnmacht, wenn andere an anderer Stelle nicht sich zusammenschließen, sondern gegeneinander dem Kapital ihre Angebote machen. Ja, wenn man das bei sich selber nicht aufheben will, dann braucht man sich nicht wundern, dass es andere auch nicht tun. Und dann ist das der Grund der allgemeinen Ohnmacht. Ist aber auch anders ausgedrückt, das ist ein Beweis, so notwendig, dass man da nichts machen kann, ist es überhaupt nicht. Ja, im nächsten Moment sind doch diese großen Gewerkschaften die größten Konkurrenzgeier, ja. Sie, wenn sie einen Standort zu verteidigen haben, dann sagen sie, wir hier in, was weiß ich, Zuffenhausen, wir sind die besten Arbeiter von der Welt und nehmt bloß nicht die schlechten von nebenan. Wir Nokia-Leute in Bochum sind doch viel besser als die Schwachmarken in Rumänien. Das sind sie, die Konkurrenz betreiben. Und genau die beklagen sich darüber, dass andere auch wie sie auf ihre Arbeitsleistung fürs Kapital als ihre Erwerbsquelle und nicht auf die Aufhebung der Konkurrenz der Arbeiter untereinander und den Kampf gegen das Kapital auf das Mittel der Sicherung ihrer Existenz setzen. Nochmal eine andere Fassung von dem ganzen Gedanken. Die Gewerkschaften, die sind gut. Die wissen genau, überhaupt Gewerkschaft selber ist das. Es ist die Überwindung der Konkurrenz der Arbeiter untereinander, um gemeinsam dem Kapital gegenübertreten zu können und zu fordern oder um was durchzukämpfen. Im Wissen drum, dass jeder Arbeiter als Einzelner bedingungslos der wirtschaftlichen Übermacht der Gegenseite ausgeliefert ist und gar nichts durchsetzen kann. Also Überwindung der Konkurrenz der Arbeiter ist das Grund, es ist der erste Grundinhalt vom gewerkschaftlichen Zusammenschluss. Und dann sagen dieselben Gewerkschaften, das geht gut, aber eigentlich bloß, wenn uns das Kapital die Hauptarbeit abnimmt. In Zeiten der Vollbeschäftigung, wo jeder gebraucht wird, wo die Unternehmer um Arbeitskräfte konkurrieren müssen, da ist der Zusammenschluss der Arbeiter leicht. Weil sie ja eh keine Konkurrenz spüren, weil ja jeder gefragt ist. Wo sie also gar nichts tun müssen für den Zusammenschluss der Arbeiter, da kriegen sie ihn hin. In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit, wo jeder seine Haut zu retten versucht auf Kosten des Nebenmanns, wo also die Not die Konkurrenz der Arbeiter vorantreibt, wo es also darauf ankäme, die Konkurrenz der Arbeiter aktiv zu überwinden. Das haben Sie noch, in solchen Situationen geht es natürlich nicht. Wenn Sie es kaum braucht, können Sie es gut. Und wenn Sie es dringend bräuchte, sagen Sie, dann kann man es von uns nicht erwarten. Sie selber wollen ja die Konkurrenz der Arbeiter nicht aufgeben. Sie selber sind ja die, die darauf setzen, dass der Einzelne durch seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg, durch seinen Beitrag zum Wachstum, zur Konjunktur, dass sie ihre Existenz bloß sichern können, wenn sie gegen die Rechnungsweise des Kapitals störend, bremsend, alles durcheinanderbringend, behindernd auftreten. Anders ausgedrückt, die Gewerkschaften sind ohnmächtig, weil sie diese wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, von denen ich vorhin geredet habe, weil sie die ums Verrecken nicht gelten lassen wollen. Die glauben einfach nicht, dass sie, die Lohnarbeiter, hier das traurige Instrument der Gewinnerwirtschaftung sind und sonst überhaupt nichts. Sie glauben halt doch immer noch, sie wären irgendeine Art Mitverantwortliche und damit auch Mitteilhaber. Mitverantwortliche für den Wirtschaftserfolg und damit auch Mitteilhaber des Wirtschaftserfolgs. Sie glauben die Gesetze des Lohns nicht, die ich vorhin erzählt habe. Das ist in letzter Instanz der Grund Ihrer Ohnmacht. Wenn Sie die glauben würden, wenn Sie ein Bewusstsein davon hätten, dass Sie wirklich einen Feind haben, dann hätten Sie auch die Macht, es zu unterbinden. Also das ewige Absenken der Löhne zu unterbinden. Dabei wissen Sie übrigens sogar, muss man sogar noch dazu sagen, dabei wissen Sie sogar, wie sehr Sie das Niedriglohngetriebe auch in den besseren Berufen bedroht. Die IG Metall, alle besseren Gewerkschaften können davon erzählen, wie Firmen heutzutage ihre Belegschaften entlassen, dann Zeitarbeitsfirmen gründen, dann dieselbe Belegschaft als Zeitarbeiter wieder einstellen, aber zum halben Lohn.
Eine kurze Frage, und zwar die Ohnmacht der Gewerkschaften. Die tun ja auch selber sehr viel dabei, Feindbilder zu schaffen, wie die Metall vor 2 oder 3 Jahren, mit dieser Abbildung von irgendwelchen Insekten, mit Zylinder im afrikanischen Kraft und sonst irgendwas, die angeblich das grüne, kulturell grüne Deutsche verfallen würden und ausbauen würden. Und Verdi hat ja auch wieder vor einem halben Jahr so einen Prospekt rausgebracht über Heuschrecken. Kannst du dazu was sagen? Also Nationalismus, diese pathologische Projektion als Antisemitismus und Antiamerikanismus?
Ich würde mal sagen, bremsen wir mal die Gleichsetzungen dabei. Also, die Heuschrecke für sich, ja, mal ohne nationale Zutat, die Heuschrecke für sich, die Vorstellung, dass da sind Heuschrecken unterwegs, ist eine, vorsichtig gesprochen, eine ganz schlechte Kritik dessen, was man vorfindet. Ja, das gezielt war es auf diese Private Equity Gesellschaften, die so mit Unmengen Kredit und Unmengen, mit Unmengen Kredithebeln so Firmen übernehmen. Was ist verkehrt am Bild der Heuschrecke? Das Bild der Heuschrecke ist deswegen verkehrt, weil die Firma, die produzierende Firma, als das Opfer ist des Kahlgefressen, als das Opfer gedacht wird, des Kahlgefressen wird. Jetzt ist es schon eine Wahrheit, dass solche Private Equity Gesellschaften, die sich solche Firmen krallen, die für ihren Gewinn ausbeuten und manchmal durchaus in einer Weise für ihren Gewinn herrichten, dass die Firmen drüber pleite gehen, aber ihnen das eingesetzte Kapital plus an Gewinn zurückspielen. Die Firma ist sogar Opfer, wenn man so will. Aber sie ist Opfer von was? Ja, davon, dass ihr eigener Standpunkt von einem anderen Kapitalisten gegen sie betätigt wird. Es ist Konkurrenz zwischen den Kapitalen. Das kann man schon sagen, ist Konkurrenz zwischen den Kapitalen, an der manchmal welche auch Kapitalisten, auch Kapitale kaputt gehen und dann scheitern und auch ausscheiden. So, insofern ist das Verkehrte an dem Gedanken, da ist die gute Produktion, die ist doch für alle Beteiligten ein Segen, und dann kommt der auswärtige Geldkapitalist, oder der, also den auswärtigen noch weg, dann kommt der Geldkapitalist und fällt über die her. Der Fehler an der Darstellung ist, der Geldkapitalist gilt als Schmarotzer. Der Kapitalist selber gilt als Opfer. Dabei sind es doch dieselben. Der edle Kapitalist, der als Opfer gilt, ist doch auch nichts anderes als einer, der die ganze Produktion für keinen anderen Zweck einrichtet, als einen Gewinn draus zu machen, genau wie die Private Equity Gesellschaft, die diese Firma übernimmt, um einen größeren Gewinn draus zu machen. Deswegen ist es so albern zu sagen, der eine ist ein Heuschrecke, der kriegt das Schmarotzer-Etikett, und der andere ist, ja, das schaffende Kapital, das doch für alle was leistet. Das ist das Verkehrte. Deswegen merkt man ja auch, wer Heuschrecke sagt, will nicht Kapitalismus sagen. Er will ihm sagen, da übertreiben es welche, da machen es welche zu arg, zu rücksichtslos und so zu. Also das Kapital ist in Schutz genommen vor den bösen, ja, Finanzhaien. So, das ist die Ecke. Jetzt kriegt das ist der Fehler in der Hinsicht. Jetzt kriegt das Ganze noch einiges Gewicht in der nationalen Diskussion, wenn diese Finanzhaie als Ausländer erkannt wird. Dann ist es unser schöner deutscher Kapitalismus, der doch für alle eine Existenzgrundlage ist, wird beschädigt durch auswärtige Profitgeier. Immer das schöne Absurde, am Ausländer merkt man, dass ihm bloß um den Profit geht. Ja, worum geht es denn sonst in unserem ganzen Laden? Es ist das zweite Verkehrte. Das dritte ist, und dann ist natürlich klar, das heißt dann, ein Aufruf zu einer deutschen Abwehrhaltung gegen die ausländischen Dinge. Übrigens, in der Regel einfach zur Beschwichtigung der proletarischen Opfer gedacht, nicht um irgendeine Gegenmaßnahme zu ergreifen. Die wissen schon, dass in einem internationalen Kapitalismus, in dem gerade Europa der große Nutznießer ist, die wissen schon, dass das einfach dazugehört, dass internationale Anleger sich Firmen kaufen. Und sie wollen ja auch, dass deutsche Finanzinstitutionen auswärts die Firmen kaufen. Das will keiner unterbieten, genau wie jetzt bei Nokia. Ja, da tritt der Rüttgers als NRW-Ministerpräsident an und da kommt, marschiert die, und die Kanzlerin schmeißt ihr Handy weg und so weiter und so weiter. Aber kein Schwein denkt doch dran, das wirklich zu stoppen, dass sie die Firma zumachen. Das ist klar, das muss sein. Und dann gibt es nationalistische Töne, wo sich die Politik den beschädigten Proleten als Schutzengel empfiehlt. Dass die das Vertrauen in die Politik nicht verlieren sollen, gerade wo sie jetzt ihr Lebensgrundlage verlieren. Und das geht's, aber nicht um irgendwas zu verändern am Gang der Dinge. So, das ist soweit so gut. Das Ganze jetzt noch als antisemitisch, meine ich erstmal, ist überhaupt nicht der Fall. Das hat mit Semitismus und Antisemitismus einfach nichts zu tun. Es gibt die falsche Kapitalismuskritik, dass die einen Kapitalisten Schmarotzer wären und die anderen schaffend. Dass das vor 60 Jahren in Deutschland die Schmarotzer auch noch auf ein Volk im Volke bezogen worden sind und gesagt wird, wir wissen, wer es ist. Es waren die Juden, dass es die Juden gewesen sein sollen, die Geldkapitalisten, die schlechten Kapitalisten, im Unterschied zu den Guten, die hier produzieren. Es stimmt schon, aber das hat jetzt, wenn Mündefering sagt, Heuschrecken überfallen, dann hat es einfach, dann ist es ein Hineinlesen, wenn man an der Stelle sagt, der Mündefering hätte antisemitische Anklänge erkennen lassen oder irgendwas. Das ist einfach übertrieben, da ist nichts. Das interessiert, die Semitismusfrage interessiert ihn an der Stelle nicht und alle seine Zuhörer auch nicht.
Aber die Leute wissen ja, wer gemeint ist.
Nein, niemand meint, die Juden werden gemeint. Jeder meint, es wären die Private Equity Gesellschaft.
Das macht ja da keinen Unterschied.
Doch, das macht einen Unterschied.
Das ist doch, wie gesagt, der Abwehr. Die einen sagen ja, in Deutschland ist in der Hinsicht Natur gewachsen, ist ein grüner Ort, wo das Kapital schaffende Arbeit quasi zum Volkswohl da ist, während das zersetzen will, also das, was wir projizieren nach draußen, das böse Geldkapital meinetwegen, überhaupt nicht so der Kapitalist, der kein rheinischer ist, dann das Naturgewachsene eben zersetzt und aussaugt. Es konkretisiert sich ja dann doch, oder?
Soweit habe ich jetzt zwar alles ein wenig blumig, wie du es sagst, aber finde ich jetzt alles noch, da ist noch nichts antisemitisch dran.
Aber die Darstellung, die ist dann dargestellt worden, ist bei dem Thema Calvados so, dass es eine Stechmücke ist, die einen Zylinder aufhatte.
Der Zylinder ist immer der Kapitalist. Das ist ja klar, das macht kindisch sein, solche Symbolzeug, aber doch nicht antisemitisch.
Nein, mit den Farben der Sterne und den Streifen der USA.
Dann war es Anti-Ami. Ist immer noch nicht antisemitisch, ist anti-Ami.
Ja, aber im Film Süß wird ja gezeigt, quasi, dass die, da wird sogar gesagt, fallen die Heuschrecken vor uns her. Das ist ein altes Zitat, das greift einfach.
Weil siehst du, das ist, unser Molli wird sagen, das ist eine Subjekt-Prädikat-Verwechslung. Es geht wieder so. Das ist so nach dem Muster. Naja, der. Eine falsche Kapitalismuskritik nennt Finanzkapitalisten Heuschrecken. Irgendwann mal sind Juden als Heuschrecken bezeichnet. Also sagt jeder, der Heuschrecke sagt, Jude. Und das stimmt einfach nicht.
Hab ich jetzt gemeint?
Ja, aber so, aber das ist doch die Geschichte.
Aber das wird doch hineingelegt.
Nein.
Die hat das hart ein bisschen dafür, der gemeint ist.
Nein. Die wissen genau, wen der gemeint ist. Und das ist nicht der Jude gemeint. Das stimmt einfach nicht.
Israel gemeint, die armen Palästinenser, das heißt noch die Islam.
Das ist ein anderes Thema. Die gibt's schon auch, das Thema. Die armen Palästinenser. Ja, die kommen schon vor, aber die kommen doch hier nicht vor. Das darf man nicht machen. Das ist, ja, ich habe das kürzlich erst erlebt. Da, wenn dann einer überhaupt sagt, im Grunde schmarotzt doch das Kapital von der Arbeit, dann kriegt er gesagt, das ist ein antisemitischer Gedanke, steckt ihn mal gefälligst wieder ein. Und irgendwo muss man doch das Wort Schmarotzer noch sagen, dass man, ohne dass man gleich sagt, das ist also quasi bloß niemanden Schmarotzer nennen, sonst bist du ein Antisemit und das ist auch wohl das Übelste, was es gibt. Das geht so nicht. Das
darf man nicht machen. Kontext, wenn die IG Metall ganz klar sicher, dass Verdi ganz klar wieder die Fassung der Heuschrecken sind, obwohl die Diskussion innerhalb der IG Metall durchaus 2 Jahre vorher mitbekommen hat. Da frage ich mich, ob sie das wieder nochmal aufnehmen, ja?
Und weil sie halt Heuschrecke sagen wollen.
Nein, aber wie gesagt, sind ja auch, das brauche ich auch genauso, und sie sind ja so ohnmächtig, nicht, dass sie nur quasi passiv umsetzen, sondern sie sind ja auch am deutschen Nationalismus, an der Ideologie auch kräftig mitmischen.
Jetzt, wir müssen wieder wegkommen davon.
Aber wie gesagt, das wurde jetzt noch irgendwie so lang wie es soll.
Weil du gerade gesagt hast, das ist Ohnmachtsargument, dass ich daran realisiert, dass sie da auch viele Leute durchaus Einfluss haben.
Ja. Ja, das war aber nicht ganz seit Gedanke war nicht, dass sie ja für ihre Leute, also der hat eine Opposition gemacht zwischen, das ist nicht Ohnmacht oder jedenfalls nicht nur Ohnmacht, sondern reine Ideologie, wenn ich das richtig verstehe. So, und die Opposition ist nicht schön, weil natürlich ist das Ohnmacht, übrigens das merken die auch, die leiden doch auch daran, dass die Löhne sinken, dass sie für die Existenzbedingungen, für die sie sich gern verantwortlich erklären, nicht sorgen können. Die leiden auch daran, dass sie diese Billigkonkurrenz derer, die sich um jeden Preis anbieten, zu spüren kriegen und so weiter. Also das Moment ist Moment Ohnmacht. Jetzt ist halt dieser Zusammenschluss von Arbeitern im Kapitalismus, um von Lohnarbeit leben zu können, das ist halt ein Widerspruch in sich. Der Widerspruch, weil wer merkt, dass er drum kämpfen muss, muss eigentlich merken, dass es nicht sein Mittel ist. Dann muss er eigentlich sagen, ja, dann will ich dieses Verhältnis loswerden. Jetzt sagen die aber, wir wollen nicht das Verhältnis loswerden, nicht den Kapitalismus loswerden, indem wir immer kämpfen müssen, um leben zu können, sondern wir wollen kämpfen, um im Kapitalismus und von ihm leben zu können. So, wer den Standpunkt erstmal einnimmt, der hat das Problem, dass er
gleichzeitig weiß, dass er immer wieder stören muss und gleichzeitig selber überhaupt nicht stören will, weil er ja gerade vom Erfolg des Ladens sein Teil kriegen will. Also will er den Erfolg, also will er seine Mitwirkung und so weiter. So, und in diesem Widerspruch bleiben die einfach stecken. Und es hat total seine nationalistische Seite. Deswegen sind Gewerkschafter durchaus Nationalisten, deswegen sind sie manchmal enttäuschte Nationalisten, wenn es nicht gut geht. Dann sind sie auch mal für eben in der damals in der Nazizeit, im Vorfeld der Nazis, war ihnen gar nicht so klar, ob sie mit der Nazi-Gewerkschaft nicht auch mal was können. Übrigens, ganz schnell danach sind sie verboten worden. Also so identisch waren sie dann auch wieder nicht. Aber es ist halt ein Riesenwiderspruch, in einem Land sich als wichtige Säule des Gemeinwesens aufzufassen, in der man bloß Unkost ist. So, diesen Widerspruch organisieren die und den organisieren sie inzwischen total demokratisch. Und es ist halt scheiße, was sie da bauen. Aber es ist nicht gut zu sagen, das wäre eine Ideologie, die sie sozusagen bewusst unter das Volk streuen, um. Also deswegen, das ist nicht Dummheit, nicht Ohnmacht, sondern bloße Ideologie. Diese Opposition fällt mir nicht, weil so viel drüber stehen tun die auch nicht, dass sie quasi die bewussten hinters Lichtführer der anderen werden. Die denken einfach so blöd. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Ding. Ich war dabei, dass ein Mindestlohn fordert wird, ist ein Zeichen, dass noch nicht einmal ein Lohn, von dem man leben kann, bezahlt wird. Dann war die längere Ausführung. Und das ist auch ganz klar, denn dass man vom Lohn leben kann, ist einfach kein Kriterium seiner Bezahlung. Das kommt in dem, warum er und wofür er und wie hoch er bezahlt wird, einfach nicht vor. Deswegen hat es mal die Gewerkschaften gebraucht, weil die Arbeiter vom Lohn nicht leben konnten. Jetzt sagen die Gewerkschaften, wir können das nicht regeln. Also es bleibt, es muss der Staat regeln. Wenn überhaupt wer, muss es der Staat regeln und der tut es auch. Der Staat ist die einzige Instanz, die dem Kapital mit Staatsmacht abverlangen kann und abverlangt, dass irgendwie das Volk leben muss. Und da muss man erstmal die Seite gelten lassen, ja, dem Staat ist es damit ernst. Die Staatsmacht, die betrachtet nämlich ihr Volk als die Grundlage ihrer eigenen Potenzen. Als die Quelle des Reichtums des Landes, als die Quelle der Ordnung, als die Quelle der Macht des Staates. Und dieses Volk will man nicht einfach verkommen lassen. Verkommen hat dann viel Bedeutungen. Die extreme Bedeutung heißt, die sollen nicht alle verrecken. Und es sollen noch nicht einmal viele davon verrecken. Einfach verrecken, verhungern. Das nächste ist dann, die sollen ihre Rolle spielen, die sollen brav bleiben, halbwegs gesittet. Dazu kann irgendwie leben können mit Geld. Ja, wenn man jetzt mal einen Augenblick von dem Thema weggeht und in die Tagesordnung schaut, Jugendgewalt, ja, Kochs, Wahlkampfmunition in Hessen, ja, was ist denn das? Es ist ein Dokument der Verwahrlosung der Menschen. Es ist ein Dokument dessen, dass ein Teil einer Generation heranwächst, da ist von vornherein klar, aus denen wird nie was, die kriegen nie eine Chance. Außer der Psychologie des kapitalistischen Menschen, nämlich, dass man auf sich schauen muss, dass man sich nichts gefallen lassen darf und dass man schauen muss, dass man sich Respekt verschafft. Außer der Psychologie des kapitalistischen Menschen haben die mit dem Kapitalismus nichts zu tun. Na und was machen sie? Dann betätigen sie diese Psychologie halt auf anderen Feldern als auf der wirtschaftlichen Konkurrenz. Und kaum tun sie es, fallen sie störend auf. Das nächste Ding. Mütter bringen massenweise ihre Babys um im Augenblick. Ja, täglich in der Zeitung. Was ist das? Fälle von Verwahrlosung. Leute sind so kaputt, dass mit ihnen nichts mehr anzustellen ist. Nimm einmal die primitivste Sittlichkeit des Familienlebens, kriegen sie über die Bühne. Das sind Formen dessen, dass Teile des Volks kaputt gehen. Und da sagt der Staat auch, eigentlich sollte es nicht sein. Es muss eine minimale Fürsorge sein. Sonst ist der Kapitalismus, von dem das Land lebt und der selber gar nicht den Zweck hat, dass die Menschen davon leben können, sonst ist der Kapitalismus für die Nation keine gute Grundlage. Also gibt es den Standpunkt, irgendwas muss sein. Und der Standpunkt hat ja in Deutschland schon eine Antwort gefunden. Irgendwas muss sein, Antwort ALK 2. Hartz 4, also mit den Nummern haben sie es verschieden, aber es ist schon klar, was gemeint ist. Es sind halt die neuen Namen für die Sozialhilfe. Und die liegt bei 375 plus Miete. Insofern ist von der Nation her die Abteilung Existenzminimum schon beantwortet. Wenn jetzt die Parteien anfangen, darüber zu streiten, ob es einen Mindestlohn braucht, dann streiten sie auf der Basis, dass die Minimalsicherung eigentlich schon beschlossene Sache ist. Diese Grundversorgung, von der man nicht leben und nicht sterben kann. Aber die als die Basis, die ist schon passiert und jetzt gibt es einen Streit. Und jetzt erst, weil die Basis gelegt ist, gibt es einen Streit, da werden beide Parteien richtig schön freizügig. Die eine sagt, wir lassen uns doch von der SPD den schönen Niedriglohnsektor nicht kaputt machen. Deutschland braucht einen Niedriglohnsektor. In der heutigen globalisierten Wirtschaft können wir es uns nicht leisten, die Abteilungen Niedriglohn, die Abteilungen Gewinnmacherei, die bloß mit Löhnen, von denen kein Schwein leben kann, abgehen, können wir es uns nicht leisten, diese Abteilungen ins Ausland abwandern zu lassen. Auch die sollen in Deutschland einen Platz haben. Das ist die CDU. Die CDU sagt, Mindestlohn ist ein Schaden. Wir wollen keine Mindestlöhne. Wir wollen einen blühenden Billiglohnsektor. Wir wollen, dass die Unternehmer alle Arbeit schaffen, die sie schaffen können. Und wenn man davon nicht leben kann, ist nicht so schlimm. Wir stocken auf Hartz IV auf. Die Staatskasse stockt bis zur Grenze von Hartz IV auf. Es gibt Aufstocker. Übrigens Millionen inzwischen sind Aufstocker. Die CDU sagt, man kann dem Kapital nicht abverlangen, Löhne zu bezahlen, die sich für einen Gewinn nicht lohnen. Wenn es Gewerbe gibt, die bloß mit 5 Euro Gewinn machen können, dann ist es ein Fehler, denen mehr Lohn abzuverlangen, denn, sagen die dann schnell, dann gibt es ja bloß wieder mehr Arbeitslosen. Dann finden ja bloß Geschäfte, die in Deutschland gehen würden, nicht statt. Das wollen wir auf keinen Fall. Jetzt kommt die SPD dagegen. Mit einer ganzen Menge humanistischem Aplomb, also mit humanistischem Auftritt und sagen, wir sind die Verteidiger der Menschen. Was wollen Sie? Für die Menschen schaut nichts anders raus. Der Unterschied ist immer bloß die Weise, wie das Hartz-IV-Niveau erreicht wird. Nicht der eine will Hartz-IV-Niveau, der andere ganz was anderes. Der Streit geht eigentlich nicht um die Frage, wie viel sollen die Leute kriegen, sondern der Streit geht um die Frage, wer muss das Hartz-IV-Niveau bezahlen. Und da hat die SPD ein Argument und das heißt, ohne Mindestlöhne senken die Unternehmer die Löhne immer mehr und rechnen schon beim Lohn Zahlen drauf, dass die andere Hälfte des Lohns sowieso der Staat zahlt. Wenn wir sie dazu auch noch einladen, dann sinken die Löhne, die die Unternehmer zahlen, immer mehr und wer füllt eigentlich den Staatssäckel, aus dem der andere halbe Lohn bezahlt wird? Und deswegen sagt die SPD, eine gewisse Rücksicht auf das, dass das Volk von der Arbeit leben muss. Eine gewisse Rücksicht muss den Unternehmern aufgezwungen werden. Und das heißt dann 7 Euro höchstens. Wie gesagt, das gibt es ja alles noch nicht. Das sind ja alles bloß Projekte. Oder es gibt es in gewissen Sektoren, wie in dem Postzustellungsbereich und, ach Gott, ich weiß nicht genau, wo noch. Und? Bei den Fleischern, ich weiß nicht genau, am Bau gibt es so weiter. Das ist aber die dritte Abteilung. Also jedenfalls die zweite Abteilung ist jetzt, die SPD steht auf dem Standpunkt, man muss dem Kapital ein gewisses Lohnniveau aufzwingen, durchaus mit dem Gedanken, und dann müssen die eben kalkulieren und schauen, ob sie mit dem Lohnniveau und wie viel Gewinn sie mit dem Lohnniveau noch machen können. Sogar einschließlich, und wenn dann einige Arbeitsplätze wegfallen, dann fallen sie in Gottes Namen weg, aber Arbeitsplätze, die den Menschen nicht ernähren und bloß den Staat Geld kosten, die nützen ja auch nichts. Also, die SPD spielt sich als Beschützer der Menschen auf, hat aber gegen die CDU mehr die Kontroverse über die Frage, wie man den Staatshaushalt vor dem Zugriff der Unternehmer schützt. Und jetzt gibt es noch eine dritte Abteilung, und die dritte, da sind Sie sich einig. Das ist die Abteilung Mindestlöhne per Entsendegesetz. Ja, das trifft zu auf die Fleischer, das trifft zu auf den Bau und Gebäudereinigung und ich weiß nicht, was noch alles. Da hat die Rücksicht darauf, dass der Mensch vom Lohn leben kann, eine starke Stütze im protektionistischen Willen der Bundesregierung. Nämlich fernhalten von sogenannten Lohndumping, fernhalten von auswärtigen, polnischen, im Wesentlichen polnischen, anderen osteuropäischen Firmen, die sich den deutschen Fleischfabriken, dem Gebäudereinigerwesen noch billiger anbieten, als deutsche Firmen es können. Insofern schützt da die Bundesregierung mit dem Entsendegesetz, was ja auch schön ist, auf Antrag der Unternehmer und der Gewerkschaft. Da schützt die Regierung deutsche Firmen, die Hungerlöhne zahlen. Deutschen Gewinn, den ein deutscher Schlepper machen kann, vor dem Gewinn, den ein polnischer Schlepper machen können. Beide, indem sie Leute zu Billigstlöhnen ausbeuten. Also, da ist die Regierung sich wieder einig. Über das Entsendegesetz soll in all den Branchen, wo sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber einig sind, dass sie ausländische Konkurrenz fernhalten wollen, da soll Minimallohn sein, denn dieser Minimallohn schützt deutsches Gewerbe und deutsche Umsätze vor Ausländern. Da gibt es halt ein Ja dazu. Also der Staat anerkennt die Sache, jawohl. Irgendwie muss die Nation vom Kapitalismus leben, obwohl es dem Kapitalismus nicht einbeschrieben ist, dass man von ihm leben kann. Deswegen gibt es tatsächlich erzwungene Minimallöhne an manchen Stellen oder durch den Staatshaushalt organisierte Minimalversorgung. Aber es sagt ja einiges, dass es das bloß gibt auf die Weise, dass man es dem Kapital mit Gesetz aufzwingen muss. Von selber tät es das nicht. Jetzt ein zusammenfassender Gedanke zu dem ganzen Komplex, nämlich, dass in Deutschland so eine Debatte jetzt schon ein Jahr lang läuft, ist wie immer, wenn öffentliche Debatten laufen. Es ist die Phase des Übergangs von einem Skandal zur Normalität. Immer. Wenn es eine Debatte gibt, wir müssen den Niedriglohnsektor regeln, sonst gibt es doch dort wilde Verhältnisse. Wer das sagt, will einen Niedriglohnsektor. Da ist das klar. Wer sagt, wir müssen das ist noch ein Beispiel. Machen wir es ohne Beispiel. Wenn einer sagt, diese ungeregelte, katastrophale Situation muss geregelt werden, der ist nicht der Meinung, er muss das unterbinden, sondern er meint halt, er muss das in einer Normalität, in einen geregelten Zustand überführen. Wer also sagt, wir müssen über Mindestlöhne diskutieren, der macht einen Sektor, der bis gestern oder vorgestern als Skandal gegolten hat. Menschen können von ihrer Arbeit nicht leben. Der macht diesen Skandal zu einer Normalität, die zum Land dazugehört. Ja, sie können von Arbeit nicht leben, das wissen wir, jetzt machen wir einen Mindestlohn, von dem kann man dann auch nicht leben. Aber dann ist es geregelt. Oder wir machen keinen Mindestlohn, sondern machen Aufstockung und wie heißt es dann, Kombilohn. Eine höher als Hartz IV, aber der Sache ist geregelt. Wir gewöhnen uns inzwischen daran, dass eben zum Kapitalismus auf bundesdeutscher Prägung dazugehört, dass Millionen arbeiten und in einer Zeit, wo die Produktivität so hoch ist, dass vollautomatische Fabriken rumstehen, in einer solchen Zeit von einem vollen 40-Stunden-Job nicht einmal Brot und Miete bezahlen können. Man gewöhnt sich dran, das ist auch was, was halt in unserer Gesellschaft üblich ist.
Diese Gewöhnung, die ist doch das nachgelagerte Status, dass man es erstmal praktisch eingeführt hat. Dieser ganze Billiglohnsektor ist doch in den letzten Jahren quasi herbeiregiertes also von in lauter Staaten Regelungen vorangebrachtes freies Kapital. Und auf der Basis, dass man das jetzt jahrelang hergestellt hat, hat man damit auch einen neuen Regelungsbedarf und der macht aus der praktischen Normalität auch noch eine anerkannte Normalität.
Klar, herbeiregiert worden ist es durch, das waren die Schröder-Gesetze. Das war diese ja, genau. Das war die ganze Geschichte mit den Arbeitslosen. Arbeitslosengeld wird nur noch ein Jahr bezahlt und dann ist alles ALG ALG II. Und diese ganzen Auflösungen eben mit den Zeitarbeitsverträgen, mit den Leiharbeitsfirmen und diesen ganzen Zeug. Ja, an der Stelle, mal weiter. Ist okay, das war wichtig, ja. Also erst wird es herbeiregiert und dann wird es als ungeregelter Zustand entdeckt und dann wird es geregelt und dann ist es eine Normalität, die einfach dazu gehört. Da heißt immer, amerikanische Verhältnisse wollen wir hier nicht. Ne? Und das ist eigentlich genau so ein Element von das sind amerikanische Verhältnisse. In den USA, ich habe mich immer darüber gewundert, da ist der Kfz-Mechaniker, die Kindergärtnerin, was weiß ich, die Frau an der Kasse oder wer an einem Bankschalter sitzt, das ist in Amerika Middle Class. Denkt man mal Middle Class, naja, also wir mit unserer linken Schulung, wir halten das für, das ist das Proletariat. Sagen die Middle Class. Warum? Weil in den USA schon immer klar war, dass es im Verhältnis dazu ein Underclass gibt. Es gibt halt im Kapitalismus eine Mannschaft, die sich von dem Zeug nicht auf normalem Niveau ernähren kann, sondern die eben working poor sind, die von vornherein Leute sind, aus denen die können das normale Leben nicht mitmachen und die können die normalen Unkosten nicht tragen aus dem, was sie verdienen. Und deswegen, weil sie immer schon eine Unterklasse gehabt haben, gelten ihnen die normal verdienenden Lohnabhängigen als Mittelklasse. Gut, das sind die Verhältnisse, die bei uns eben jetzt auch normal werden. Noch so ein Dönekes an der Stelle, wie ich vor 30, 35 Jahren Kapital gelesen habe, ist erstmal, da liest man da drin, im Frühkapitalismus, dass der Marx, den der Marx da vor sich hat, also als Objekt vor Augen hat, er hat aber das Prinzip erläutert, und keineswegs die Besonderheiten des Frühkapitalismus. Im Frühkapitalismus hat es das gegeben, dass die Regierung für bestimmte Abteilungen der Arbeiterklasse Almosen ausgeworfen hat, weil sie vom Lohn nicht leben können. Das galt uns damals als, na, sowas Komisches, sowas Ungewöhnliches. Das galt uns als das, es ist doch nichts Besonderes, vom Lohn zu leben. Inzwischen ist ein Element des Frühkapitalismus einfach wieder Normalität. Es braucht öffentliche Zuschüsse, damit Leute vom Lohn leben können. Nicht nur die, die keine Arbeit haben, auch die, die eine Arbeit haben, können nicht davon leben, außer es gibt da Geld obendrauf vom Staat. So, das ist eigentlich die Geschichte. Ich habe jetzt eigentlich nur noch einen Nachtrag, der ist ein bisschen länger, der geht über, und für die, die Marx kennen oder für die, die Marx kennenlernen wollen, über das Wort werterwahre Arbeitskraft von Marx und wie sich das, was ich jetzt erzählt habe, dazu verhält. Es ist nämlich nicht, es ist ein bisschen verschoben gegeneinander. Der Marx hat nämlich, wenn es Wortmeldungen gibt, verschiebe ich das für weiter hinten, ja. Aber ist nicht im Moment, oder? Der Marx hat nämlich sein Buch geschrieben, eben das Kapital. Da argumentiert er so, was bezahlt wird im Lohn, ist der notwendige Aufwand, den man eben zahlen muss, um einen Lohnarbeiter zu haben. Ja, ich habe eine andere Version davon vorhin gesagt. Im Lohn, wo die Bedingung dafür ist, dass ein Gewinn rauskommt, wird anerkannt, wie viel Arbeit ist gleich, wie viel Aufwand ist gleich, wie viel Lebensmittel sich für diesen Menschen lohnen. Marx hat den Ton anders gemacht und gesagt, da wird Der Wert im Lohn, im Preis der Arbeit, wird der Wert der wahre Arbeitskraft bezahlt, und der Wert der wahre Arbeitskraft ist, der ergibt sich aus dem Umkreis der notwendigen Lebensmittel, die aufgewendet werden müssen, damit der Arbeiter und seine Familie und seine Kinder, also auch der Nachwuchs der Arbeiterschaft, in einem Land immer wieder erzeugt wird und erzeugt werden kann. Er hat also gesagt, da ist eine gewisse Größe, die ist objektiv auf dem Kapital vorgegeben, die da bezahlt werden muss. Jetzt muss man auf die eine Seite mal sehen. Das ist, den Menschen wird im Lohn der Umkreis der notwendigen Lebensmittel, damit sie als Lohnarbeiter sich reproduzieren können, damit sie morgen wieder da sind bei der Arbeit und damit auch in der nächsten Generation wieder welche da sind. Denen wird das Notwendige bezahlt. Das selber ist schon eine schlimme Kritik. Menschen werden aufs Notwendige reduziert. Die Arbeit, die viel mehr abwirft als das Notwendige. Die Arbeit, die abwirft alles, was man eben erzielen will und wofür man einen Aufwand treibt, wirft die Arbeit ab. Und Arbeit in dieser Gesellschaft reduziert die Menschen aufs Notwendige. Auf das, was man halt braucht, damit man auf einem bestimmten, einmal anerkannten gesellschaftlichen Niveau die notwendigen Unkosten eben wie Miete, wie Heizung, wie Lebensmittel, wie Transport, wie vielleicht sogar auch Freizeitgestaltung halt abdrücken kann. Menschen werden aufs Notwendige reduziert. Freiheit, drüber raus, Überschuss, Muße, alles das gibt's nicht. Aufs Notwendige werden sie reduziert, ist die Kritik. Aber jetzt reden wir heute ja schon am ganzen Abend davon, dass dieses Notwendige in sehr vielen Fällen überhaupt nicht zustande kommt. Dass das Notwendige in der Praxis oft ideal ist. Ja, wenn man jetzt solche Typen da nimmt, wie den Psirske, der Zeitungsartikel, wer es so weit lesen kann, Arbeit darf nicht arm machen. Da merkt man, für diesen Menschen ist das Notwendige ideal, und das klagt er ein. Mehr als das Notwendige ist schon überhaupt in seiner Vorstellungswelt nicht mehr vorhanden. Arbeit darf nicht arm machen. Man muss mit Arbeit über die Runden kommen können. Ja, das ist die Forderung. Also da ist die Kritik, die der Marx die Menschen werden aufs Notwendige reduziert, sagt. Die Kritik ist, die ist schon längst überrundet. Das Erreichen wäre eine tolle Sache, ist hier der Standpunkt. Das nächste, dieses Notwendige, was der Marx benennt, diese notwendigen Reproduktionskosten der Arbeiterklasse, wie es da bei ihm so heißt, diese Kosten, dieses Notwendige ist nichts, was in der Kapitalrechnung vorkommt. Das war vorhin mal ganze Ausführung. Bei den Gründen, warum das Kapital Lohn zahlt, und bei den Bestimmungsgründen, wie viel Lohn das Kapital zahlt, ist diese Rücksicht auf die Notwendigkeit der Reproduktion der Arbeiterschaft einfach nicht drin. Der Marx behauptet auch gar nicht, das wird immer bezahlt. Sein Buch besteht erstmal darin, dass der sagt, man muss die Profitmacherei, man muss das kapitalistische Wachstum erklären können unter der Bedingung, dass das gezahlt wird. Man muss das erklären können unter der Bedingung, dass die nicht dauernd bloß beschissen werden. Man muss das als einen normalen ökonomischen Akt erklären können. Das ist sein Ding, er macht sich die Aufgabe, er will die Akkumulation erklären auf Basis dessen. Auch dann muss sie gelingen, die Akkumulation, wenn die Leute, die Arbeitskräfte, den notwendigen Lohn gezahlt kriegen würden. In der Praxis kriegen sie ihn nicht bezahlt. Eine Notwendigkeit ist es allerdings schon, dass der Wert der wahren Arbeitskraft bezahlt wird. Nicht beim einzelnen Individuum. Nicht auf die kurze Sicht, aber aufs Ganze und auf die lange Phase schon. Wenn die Arbeiterklasse so wenig Geld zum Leben kriegt, dass sie dran verkommt. Verkommen hat jetzt viel Bedeutungen. Das eine ist verhungern, das andere ist krank werden, immer klappriger werden. schwächer werden. Ja, ich höre zum Beispiel, dass inzwischen die Amerikaner wieder schrumpfen. Ja, jetzt haben wir doch ein halbes Jahrhundert, die Menschen werden immer größer. Jetzt sollen sie wieder kleiner werden, seit neuestem. Also, wenn wirklich die Arbeiterklasse verkommt, verkommen hat dann auch die Seite kriminell werden, auch die Seite aufsässig werden, womöglich revolutionär werden. Muss ja nicht sein, ist ja keine Notwendigkeit, folgt ja nicht direkt auf. Alle Formen dessen, dass die einfach nicht mehr funktional ist, sind natürlich Sachen, die nicht auszuhalten sind. Deswegen die Notwendigkeit, dass der Wert der wahren Arbeitskraft, die notwendigen Reproduktionskosten der Klasse bezahlt werden, die gibt es schon. Aber die Notwendigkeit gibt es nicht als Bestandteil der Kapitalkalkulation. Die Notwendigkeit existiert bloß fürs Gemeinwesen als Ganze. Und als solche Notwendigkeit, die Leute wohnen und so weiter und so weiter, das alles ist auch für sich keine ein für alle Mal gegebene feste Größe, sondern das ist umstritten und was die Arbeiterklasse sich da erkämpft, ist dann ein Standard, der gilt als normal. Der ist dann die normale Reproduktion, das gehört dann zum normalen Leben dazu. Wir erleben im Moment der Zeit, da wird an diesem, sein Buch heißt historisch und moralischen Element, da wird an diesem gesellschaftlich zugestandenen Lebensstandard total rumgeknapst, der wird einfach langsam immer niedriger definiert. Das heißt nicht, dass die Erhaltung der Klasse nicht mehr gelingt. Dass sie nicht mehr gelingt, das gilt für die Teile, die nicht mal diesen Mindestlohn erzielen. Aber das gilt nicht für die gesamte Klasse. Also so zynisch ist die Ordnung dann schon, dass sie mit Millionen, die sich nicht ordentlich ernähren können, gut zurechtkommt, wenn nur die allgemeine Reproduktion des arbeitsfähigen Volkes zustande kommt. Ja, zur Not über Einwanderung. Das ist auch ein Mittel. Wenn die Deutschen zum Beispiel so arm werden, dass sie keine Kinder mehr kriegen, obwohl das kann nicht, man soll nicht sagen, das kommt alles von Armut. Aber wenn sie keine Kinder mehr kriegen, auch Einwanderung ist ja eine Antwort auf das Problem, wie haben wir nicht mehr genug arbeitsfähige Leute. So, jetzt mache ich erstmal Schluss damit. Aber wenn es keinen Diskussionsbedarf gibt, dann müssen wir einfach aufhören. Ja, der Unterschied, glaube ich, liegt nicht im Standpunkt, sondern der Unterschied liegt in dem, wie leicht oder wie weit man kommt mit dem Standpunkt. Also, wenn ich da vorhin gesagt habe, wie schaut es mit der Untergrenze des Lohns aus? Gibt es da eine? Und dann sage ich als nächstes, naja, erstmal ist der Arbeitgeber, nimmt da die Stellung ein, er zahlt wie bei jeder Ware so wenig wie möglich. Wenn ich das sage, dann ist die Stellung hat er immer, bei jeder. Auch der Brötchenkäufer nimmt das Billigere, wenn das Billigere genauso gut ist. Das ist erstmal der allgemeine Standpunkt. Der Unterschied ist, den Stahl kriegt er nicht billiger, weil ihm gegenüber ein anderer Unternehmer sitzt, der den auch bloß hergibt, den Stahl, wenn es für ihn ein Geschäft war, den Stahl zu verkaufen. Den Arbeiter kriegt er billiger, weil der sich unbedingt verkauft. Der verkauft sich, ohne dass er selber die Messlatte lohnt sich's für mich überhaupt anlegen kann, weil er muss, das war vorhin das Argument, der kann er nicht sagen, dann stellen wir das Verkaufen von Arbeit halt mal ein Jahr lang ein, wenn die Preise gerade schlecht sind. Also ich glaube, der Unterschied liegt nicht im Standpunkt, sondern der Unterschied liegt darin, wie leicht es für den Nachfrager der wahre Arbeit ist, seinen Standpunkt, er will möglichst wenig zahlen, bei dieser Ware durchzusetzen.
Ja, weil sie das so schlecht kann. Weil sie eben das Verkaufen nicht lassen kann. Sogar wenn man nicht von dem Lohn leben kann, muss man für ihn arbeiten, denn wenn er gar nichts verdient, kann man noch schlechter leben. Dazu passt dann natürlich auch der nächste Schritt, weil man das bei der Arbeit leichter durchsetzen kann als bei anderen Produktionsbedingungen. Deswegen sind sie natürlich da auch entsprechend anspruchsvoll und treten unverschämt auf. Beim Stahl und bei sonstigen Produktionsbedingungen tritt der Unternehmer schon gleich nicht unverschämt auf, weil er weiß, er hat einen von seiner Sorte gegenüber. Da wird auch der Preis gedrückt, wenn es geht. Das ist schon klar, das ist nicht der Punkt. Aber da weiß man, dass man das nicht einfach so immer machen kann. Bei Lohn ist es anders. Halt speziell dann, wenn die Arbeitslosigkeit groß ist. Dann kann man das immer machen. Und dann tut man es auch. Das ist offenbar bodenlos. Also ohne irgendeine Bremse.
In beiden Fällen wird ja die Konkurrenz der Verkäufer ausgenutzt. Nur hat die Konkurrenz einen anderen Zufall. Also die Anbieter von Stahl konkurrieren halt darum, mit dem Stahlanbieter Gewinn zu machen. Wenn einer produktiver ist, kann er billiger anbieten, aber dann macht er immer noch Gewinn. Das ist halt bei den Arbeitern überhaupt nicht der Fall. Die machen sich wechselseitig eine Gegenwindigkeit.
Ja, das ist immer ein schöner Punkt an der Stelle. Der Unterschied. Die Konkurrenz der Kapitalisten zwingt sie zum Einsatz der Mittel ihres Erfolgs. Die Konkurrenz der Arbeiter zwingt sie zum Verzicht auf ihren Erfolg. Ja, das ist ein schöner Hammer. Die Konkurrenz der Kapitalisten, na, die haben auch das Problem, dass ihnen nicht jeder alles zu dem Preis abkauft, den sie gern haben wollen. Die müssen auch mit Preisen sich unterbieten und dem Käufer Angebot machen. Das ist schon klar. Aber was heißt das für die? Die müssen die Mittel ihrer Gewinnmacherei verschärft anwenden. Dann können sie sich sinkende Konkurrenzpreise leisten. Wenn die Arbeiter untereinander konkurrieren, dann müssen sie auf das, was sie von der Arbeit haben, verzichten. In ihrer Konkurrenz geben sie das auf, warum sie überhaupt arbeiten gehen. Eben den Ertrag der Arbeit. Naja, das mit dem Preis alles eingeschlossen ist so eine Sache. Man kann natürlich sagen, das kann auch dem Stahlproduzenten passieren, dass er die Preise nicht erlöst, die Produktion gekostet hat. Dann war es bei ihm halt damals kein Geschäft. Hat aber den Effekt, dass er das nicht wiederholt. Dann bietet der Stahl halt nicht an. Dann reduziert er die Produktion, dann stellt er weniger her, bis er Preise erzielen kann, die sich für ihn wieder lohnen. Oder er verändert seine Produktion intern und stellt auf die Weise seine Kosten so weit niedrig, dass sie sich zu dem Verkaufspreis, den er erzielen kann, lohnen. Da ist der Unterschied zum Arbeiter. Auch, wie gesagt, es gibt auch auf der Seite der Unternehmen, auf der Seite der Warenproduzenten und der Händler gibt es auch Notverkäufe. Es gibt auch, manchmal verkauft man was und hat nichts verdient. Das kommt schon vor. Aber dann, das war das letzte Mal, dasselbe tut man nicht wieder. Man produziert nicht unter den Bedingungen wieder, wo man wieder so scheitert. Und das ist der Unterschied zum Arbeiten. Das ist überhaupt das Gesetz des Werts, dass der Produzent die Ware nicht wieder auf den Markt bringt, wenn sie für ihn sich nicht lohnt. Dass ihm das einmal passiert, das ist immer wieder drin. Aber dass er das nicht dauernd macht, wenn sich's nicht lohnt, das ist überhaupt die Weise, wie sein Verkaufspreis eine objektive Größe wird. So sichert er, dass in seinem Verkaufspreis seine Kosten und sein Gewinn drin ist. In der Regel. Der Arbeiter auf seiner Seite verkauft bedingungslos. Und damit hat sein Erlös keine objektive Größe mehr.